Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Heute nehmen wir euch in eine Stadt mit, die einige bestimmt aus Filmen oder Serien schon kennen, die man aber auch unbedingt mal live erleben muss. Es geht nämlich nach Seattle.
Bei Seattle denkt man immer nur an die Stadt, aber es gibt ja eigentlich noch viel mehr, nämlich den Hafen.
Ja, genau. Und deshalb sprechen wir heute auch nicht nur über Seattle, sondern auch zu Port of Seattle. Das ist ja, ich sag mal, einfach das Tor für viele Kreuzfahrtschiffe und viele Routen, die auch von dort aus starten. Und wir gehen später auch noch so ein bisschen näher darauf ein und haben da auch eine Reederei an Bord. Das ist nämlich Norwegian Cruise Line. Über die sprechen wir später nochmal so ein bisschen und verbinden das Ganze. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit Seattle und dann gehen wir ins Detail, oder?
Absolut.
Okay, dann würde ich sagen, wir haben zu beiden Themen super gute Gäste dabei. Holen wir den ersten direkt mal an Bord. Das ist nämlich der Gary. Und deswegen würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen, Gary.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich repräsentiere den Port of Seattle und Washington State hier im deutschsprachigen Markt. Und das machen wir schon seit 3 Jahren. Und da bin ich die Repräsentanz hier. Also alles, was mit dem Produkt zum Bundesstaat oder zum Port of Seattle oder auch zu Seattle zu tun hat, da bin ich immer der Ansprechpartner dafür und der richtige Ansprechpartner.
Ja, hört sich gut an. Hast du auf jeden Fall in aller Kürze schon mal erwähnt, was du machst. Mich würde mal interessieren, meistens ist es ja so, wenn man für so ein Produkt arbeitet, dann lebt man auch so ein bisschen dafür. Deswegen direkte Frage an dich. Was würdest du sagen, fasziniert dich an Seattle oder auch Port of Seattle besonders?
Also du hast ja eben schon erwähnt, also Seattle hat ja auch den Namen oder vor allem der Port, das Tor zum pazifischen Nordwesten. Und das liegt einmal in der geografischen Lage, das ist super als Ausgangspunkt eignet, um seine Kreuzfahrt nach Alaska zu starten oder auch in Süden. Aber was mich an der Stadt am meisten fasziniert, ist die Vielfalt der Stadt. Also Seattle ist keine gewöhnliche Stadt, wie man so aus den USA kennt. Seattle hat 2 Spitznamen, die den Stadt eigentlich sehr gut beschreiben. Das ist einmal The Walkable City, also die fußläufige Stadt. Also es ist eigentlich in Seattle, wenn man in Downtown sein Hotel hat, kann man alles innerhalb von einer halben Stunde zu Fuß erreichen. Also alle Hauptattraktionen, alle Points of Interest.
Mega praktisch.
Genau, also man braucht überhaupt keinen Mietwagen, wenn man in Seattle ist. Genau, und den zweiten Spitznamen, den die Stadt trägt, ist The Emerald City. Das heißt übersetzt die grüne Stadt. Und das liegt daran, an den ganzen Grün, was in und um Seattle herum ist. Also wenn man sich das geografisch vorstellt, es gibt ja den Puget Sound. Das ist eine riesen Meeresbucht, die sich vom Pazifik ins Landesinnere reinzieht. Und direkt am Ende von dieser Bucht, da befindet sich eben Seattle. Und dadurch hat man halt sehr viel Wasser drumherum, sehr viele Parks drumherum. Man hat ja auch den Olympic Peninsula direkt zur einen Seite und zur anderen Seite dann auch schon den Mount Rainier. Und das ist halt sehr einzigartig für eine Stadt. Also man hat nicht das Gefühl, dass man erdrückt wird, obwohl man in einer Metropole ist mit über 4 Millionen Einwohner und obwohl die auch sehr viele Hochhäuser haben. Aber es ist halt ein sehr offenes und freies Gefühl, was man hier hat. Und was ich auch gerne nochmal kurz betonen würde, es gibt dadurch, dass wir direkt an der Meeresbucht sind, haben wir ein sehr gutes Fährennetz. Also man kann auch mit einer Fähre Inseln betrachten gehen, zu den Peninsulas fahren. Also dadurch auch wieder eine sehr vielfältige Stadt. Also man kann in der Stadt Kultur erleben, Nightlife erleben, Museen machen, die Kulinarik erleben von der Stadt. Und währenddessen kann man auch mit einer Fähre mal auf eine Insel fahren oder eben auch viele Wasseraktivitäten machen. Und dadurch ist Seattle eben sehr, sehr, sehr vielfältig.
Also ich war noch nie in Seattle, aber tatsächlich fand ich es schon immer interessant, weil genau das, was du beschreibst, das ist das, was ich so ein bisschen im Kopf habe. Ne? Man hat irgendwie relativ viel Wasser, man hat Fähren, man hat ein bisschen Grün und es ist trotzdem eine große Stadt. Und kurze Fun-Fact-Frage, kommt nicht sogar Starbucks aus Seattle?
Genau, das stimmt, ja. Ah. Und den gibt's auch heute noch, den Laden. Der ist echt? Noch in der Originalverfassung, genau. Und das ist natürlich eine Attraktion, ein Highlight für viele.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich nach Seattle fliegen möchte, wie mache ich das am besten oder wie komme ich am besten hin?
Also am besten von Deutschland aus, ab Frankfurt oder München. Da bieten Lufthansa und Condor Direktflüge an. Also von Frankfurt fliegen die jeden Tag. Und die Lufthansa fliegt von München 3-mal die Woche. 10,5 Stunden dauert der Flug und dann kann man direkt in Seattle landen. Und was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, seit diesem Jahr gibt's auch eine Direktverbindung aus der Schweiz. Also auch mit Edelweiss kann man ab Zürich direkt nach Seattle fliegen.
Okay, und wie ist es jetzt, wenn man da am Flughafen landet? Du hast ja gerade schon mal erzählt, dass die Stadt an sich auch super gut fußläufig zu erreichen ist oder alles zu erkunden ist. Kommt man dann auch gut vom Flughafen in die Stadt selbst?
Das kann man auch. Also es gibt 2 Möglichkeiten, wie man am besten dann in die Stadt reinkommt. Das ist einmal, wenn man ein bisschen mehr wie ein Local unterwegs sein will, würde ich empfehlen, einfach die Bahn zu nehmen. Also es kostet ungefähr $5, dauert vielleicht eine halbe Stunde, da ist man direkt in Downtown. Aber was die meisten tatsächlich machen, vor allem auch die internationalen Gäste, weil man ja auch mit seinem ganzen Gepäck ankommt und man ein bisschen müde vom Flug ist, die holen sich dann einfach ein Uber oder ein Lyft. Und das dauert ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn man dann mit einem Uber oder einem Lyft dann in die Stadt reinfährt.
Mhm. Okay, das geht ja eigentlich noch.
Absolut. Was ist denn so die beste Reisezeit, in der man Seattle bereisen sollte? Also gibt es da Peaks, wo du sagen würdest, da lohnt es sich besonders? Oder vielleicht auch Zeiten, die man eher meiden sollte? Oder ist es wirklich ein Ganzjahresziel?
Also es ist nicht untypisch, dass man in Washington State auch, also generell in Washington State auch, alle vier Jahreszeiten an einem Tag miterleben kann.
Okay.
Und genau, also wenn man das, sag ich mal, das beste Wetter möchte, dann am besten Frühling oder im Sommer natürlich.
Mhm. Und du hast ja eingangs jetzt schon viel über die Attraktionen von Seattle geredet und auch so von den Highlights. Aber hast du denn Highlights, die vielleicht nicht so bekannt sind oder die dir richtig gut gefallen, die so ein bisschen Geheimtipps sind?
Da habe ich tatsächlich ein paar. Ich würde sagen, mein Lieblingsort in Seattle. Das ist auch so, würde ich mal behaupten, ein Geheimtipp. Also es ist in West Seattle. Der Ort nennt sich North Admiral. Die Stelle heißt Hamilton Viewpoint Park. Und das ist kurz vor Alki Beach. Und was besonders an dieser Gegend ist, man fährt da schon ein Stückchen weiter von direkt vom Zentrum dahin. Aber das ist eine quasi wie ein Strand, wo man direkt auf die Skyline schaut.
Bestimmt schön für Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang.
Genau, oder? Genau. Also da lebt sich das auch eher wie ein Local. Da gehen fast keine Touristen hin und da kann man einfach schön den Strandsand lang spazieren und auf der anderen Seite kann man über das Wasser schauen und man sieht wirklich die ganze Skyline von Seattle. Und wie du meintest, beim Sonnenuntergang oder generell auch nachts, wenn die ganze Stadt dann beleuchtet ist, ist das auch ein super schöner Ausblick. Und der Vorteil daran ist, oder wie man auch dahin kommt, wie ich ja eben meinte, wir haben ein sehr gutes Fährensystem. Also man kann mit für $5, es dauert circa 20 Minuten, kann man auch von einem Pier in Downtown Seattle mit der Fähre kurz da rüberfahren und auch wieder zurück.
Ja, mega, das hört sich gut an. Wäre auf jeden Fall auch was, was mich interessieren würde, wo ich sagen würde, okay, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Das ist ja jetzt eher so dein Liebling. Was sind denn so klassische Sachen, wo du sagst, das darf man in Seattle auf jeden Fall auch nicht verpassen?
Also der Klassiker in Seattle ist, da würde ich mal über den Seattle Center sprechen. Ihr könnt euch das vorstellen, das ist ein Park direkt in der Stadt und hier befinden sich die größten Highlights. Also hier in diesem Park findet man einmal die Space Needle. So die Space Needle ist wahrscheinlich so das ikonischste von Seattle, was auch jeder direkt mit Seattle verbindet. Und das ist eine Aussichtsplattform, der 160 Meter hoch ist und da kann man mit einem Aufzug das Gebäude hochfahren und hat dann eine Panoramasicht über die ganze Stadt. Direkt daneben befindet sich dann auch in dem Park das Chihuly Garden in Glass. Das ist ein Museum, was dem Glaskünstler Dave Chihuly gewidmet wurde. Und hier findet man sehr viele von seinen Glasskulpturen. Und das ist wahrscheinlich, würde ich behaupten, einer der Orte, die am meisten auf Instagram hochgeladen werden.
Verstehe. Ist es dann auch dementsprechend voll? Weil das hat man ja auch öfters mal an solchen Orten, dass dann viel auch, ich sag mal, Social Tourism stattfindet?
Das kann auch passieren. Das kommt natürlich auch zur Jahreszeit drauf an, wenn man da ist. Also meine Empfehlung wäre, das früh am Morgens alles zu machen oder am Vormittag, weil eben da noch nicht ganz so viel los ist.
Und, verstehe.
Direkt daneben zum Beispiel gibt's auch das Museum of Pop Culture, kurz genannt MoPop. Und warum ich das anspreche, ist ja die Musikgeschichte in Seattle ist ja sehr groß. Also die alten Legenden wie Nirvana, Jimi Hendrix oder Macklemore, die stammen ja alle aus Seattle. Und diese ganze...
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau, und ihr kennt cool. Ja diese ganze Grunge-Bewegung, die damals angefangen hat, die hatte ihren Ursprung aus Seattle. Und dafür haben die dann das MoPop Museum. Genau, da kann man alles über Instrumente, über die Musik, über... die Geschichte der Musik lernen, aber eben auch haben wir dann kleinere Ausstellungen auch zu Filmen oder auch zu Serien. Also alles so, was mit Popkultur zu tun hat.
Das stimmt, da ist die Stadt ja auch wirklich sehr, sehr beliebt für.
Genau, ja. Und was ich dann auch empfehlen kann, wenn man in Seattle ist, das muss ich auch gerade kurz ansprechen, ist der Seattle City Pass. Also es ist ein City Pass, genau, der kostet $115 und damit kriegt man Zugang zu 5 Attraktionen. Also darunter die 3, die ich eben erwähnt habe. Dann gibt es zum Beispiel auch das Pacific Science Center. Das liegt auch direkt in dem Park. Und das ist eher was für Kinder. Also das ist ein Physik-Chemie-Museum, würde ich mal sagen, wo Kinder hands-on alles lernen können, was mit Science und mit Wissenschaft zu tun haben. Also wirklich sehr schön für Familien. Und der ist auch im Pass inkludiert. Da hat man zum Beispiel auch den Seattle Aquarium, ist auch in dem Seattle City Pass mit dabei, oder auch eine Argosy Cruise. Und die Argosy Cruise, das ist eine kleine Cruise, die direkt an der Waterfront startet, dauert ungefähr 1,5 Stunden, kann man auf den Puget Sound rausfahren. Und wenn man auch Glück hat, kann man da auch schon Orcas und Wale sehen und dann fährt man wieder zurück. Aber das ist auch nochmal eine Highlight, um einfach die Stadt nochmal vom Wasser aus zu sehen und diese schöne Skyline aufzusaugen.
Mega cool, dann lohnt sich dieser Pass ja auf jeden Fall. Ist es dann halt so, du hast quasi 5 Sachen, die du dir dann aus einem Portfolio auswählen kannst, die du machen möchtest?
Genau, ja.
Okay, cool.
Genau, und das funktioniert auch ganz einfach. Also man downloadet den Pass, das ist quasi wie ein Code auf dem Handy. Und wenn man an der Attraktion ankommt, da sind überall Schalter, wo man einfach den Code scannt und dann kriegt man schon den Ticket ausgedruckt, dass man da reingehen kann.
Sehr, sehr cool.
Vielleicht noch ein Highlight, was ich auch gerne kurz erwähnen würde, ist der Pike Place Market. Auch ein Markt, da kommt man eigentlich in Seattle nicht drumrum. Und der Grund ist, es ist der älteste Pharma-Markt in ganz USA. Der ist seit 1907 jeden Tag durchgängig geöffnet. Und hier findet man über 500 verschiedene Shops, Bars, Restaurants, Verkäufer. Und man kann hier wirklich alles finden. Von selbstgebastelten Sachen zu selbstgestellten Kleider, zu Kunst, zu Essen, Trinken, sei es frisch oder gekocht. Hier findet man wirklich alles und das ist auf jeden Fall ein Muss, was auch jeder sehen sollte, wenn er in Seattle ist.
War auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp und ich glaube, was auch ein Muss ist, wenn man in Seattle ist, ist wahrscheinlich der Port of Seattle, oder?
Genau, also das ist jetzt auch schon dann Richtung Kreuzfahrten. Also der, genau, also Port of Seattle, der ist natürlich verantwortlich für den ganzen Hafen. Das sind nicht nur die Passagiere und die Kreuzfahrten, die so reinkommen, sondern auch das Cargo, was da angeliefert wird. Und die betreiben auch den Flughafen.
Okay, und was würdest du sagen, warum ist der Port of Seattle so besonders und vielleicht auch gerade im Vergleich zu anderen Häfen?
Also ich fange erstmal am besten an mit den Besonderheiten an den Dienstleistungen, die die anbieten. Also der Port of Seattle, jetzt auch speziell für Kreuzfahrtfahrer, die haben 2 Services, was sie anbieten. Das ist einmal der Port Valet und einmal Spot Saver. Und das funktioniert dann so, dass wenn man mit der Kreuzfahrt dann ankommt in Seattle und die Kreuzfahrt ist vorbei, kann man auf dem Schiff sich für den Port Valet anmelden. Sein Gepäck lässt man einfach dann draußen vor der Tür stehen und man geht in die Stadt rein und kann die Stadt halt noch besichtigen. Und dann wird sich drum gekümmert, dass dein Gepäck eingecheckt wird und zum Flughafen gebracht wird. Das heißt also meistens die Kreuzfahrten, die kommen relativ früh an und die Flüge sind dann eher mittags, nachmittags, die Rückflüge. Und da können die Gäste auch einfach nochmal die Stadt genießen, ohne sich um ihr Gepäck kümmern zu müssen. Also das wird alles automatisch für ihn übernommen. Ich muss auch kurz erwähnen, das geht bisher nur für die Inlandsflüge und die sind noch dabei, dass man das auch erweitert für die internationalen Flüge.
Okay, verstehe.
Und was der Port dann noch anbietet, das andere, das war einmal der Spot Saver. Wie das auch schon ein bisschen beschreibt, man kann sich online bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen einen Slot vorreservieren. Also das heißt, man kann einfach zum Flughafen dann gehen, kann sein ganzes Shopping machen, kann dann noch was essen gemütlich und einfach nochmal die Zeit in Ruhe verbringen. Und dann muss man zu seiner gebuchten Zeit einfach bei der Sicherheitskontrolle sein. Und man kommt dann direkt da durch. Also die haben eine eigene Reihe dafür dann bei den Sicherheitskontrollen. Und da kann man sich einfach vorher dann einen Termin machen.
Wie praktisch. Ja,
cool. Gibt es denn irgendwas, was die Lage von diesem Port so besonders macht?
Also wie ich eben auch erwähnt habe, dass Seattle und Washington State ja ein sehr vielfältiger Staat ist, kann man das auch sehr gut am Hafen schon direkt sehen. Also es ist so, die Piers, vor allem auch jetzt für Kreuzfahrten, NCL, die Hafens, an denen die anfahren, die liegen direkt in der Stadt sozusagen. Also man kommt an und man steht vor der Skyline von der Stadt. Also man kann direkt vom Schiff runter und man ist schon in der Stadt mittendrin. Und was natürlich auch nochmal hinzukommt, wenn man auch in den Hafen reinfährt, dadurch, dass man den Puget Sound lang fährt, was diese Meeresbucht ist, fährt man natürlich über die Meeresbucht. Man hat zur linken und rechten Seite ganz viele kleine Inseln, zum Beispiel die San Juan Islands. Das ist ein Archipel aus über 170 kleinen Inseln. Und an die fährt man vorbei, direkt auf die große Skyline zu. Und dann hat man zum Beispiel auch auf der rechten Seite befindet sich das Olympic Peninsula und unseren Olympic National Park. Und da findet man dann, sieht man diese Bergketten und nochmal dieses ganze Grüne, wovon ich gesprochen habe. Und natürlich dann ein bisschen mehr zur linken Seite raus, kann man dann auch den Mount Rainier sehen, wenn man schon am Rheinfahren ist. in den Hafen. Und wenn man auch Glück hat, kann man auch schon Wale oder Orcas sehen, weil die sind auch heimisch im Puget Sound.
Ach, wie cool. Sehr das stelle ich cool. mir ganz toll vor. Man fährt so in den Hafen rein, sieht noch Tiere, die ganzen schönen Aussichten. Ach, Wahnsinn.
Genau, also es ist wirklich so ein naturpur Blick mit verschiedensten faszinierenden Kulissen, während man reinfährt in den Hafen oder auch auf dem Schiff ist und auch während man rausfährt aus dem Hafen. Also das ist, was die Lage auf jeden Fall sehr besonders macht und nochmal abhebt.
Ach toll. Und hast du sonst noch generell Tipps für unsere Hörer, die du weitergeben möchtest?
Also es gibt ein paar Tipps, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte, wenn man in Seattle ist, was man noch machen sollte, wenn man die Zeit dafür hat. Also es ist einmal auf jeden Fall ein Sporting-Event mitzuerleben. Also alles, was mit Sport zu tun hat, ist natürlich sehr groß in den USA, sei es jetzt Basketball oder Eishockey oder Football oder Baseball. Das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und was auch nochmal besonders ist, wieder, es gibt Underground-Touren und man muss überlegen, 1889 ist Seattle komplett abgebrannt und da haben die Stadt auf die alte draufgebaut. Das heißt, man findet unter der Stadt noch sehr viele Überreste von den alten Seattle und da gibt's Underground-Touren, die man machen kann. Die sind so zum Teil auch ein bisschen haunted, aber es ist sehr speziell und sehr unique auf jeden Fall.
Klingt auch so, definitiv. Also ja, fand ich super spannend.
Ja. Ne, was auch gerne Leute machen, es gibt von Kenmore Air, das ist mit einem Wasserflugzeug eine Sightseeing-Tour. Das kostet nicht ganz so viel, das sind ungefähr $100, dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann fliegt man mit einem Wasserflugzeug über den Puget Sound, über die Skyline und sieht auch die Berge nochmal im Hintergrund. Und das ist auch immer nochmal ein Highlight für viele. Und was man aber auf jeden Fall machen sollte oder was ich jedem ans Herz lege, auch wenn man jetzt nur für eine Kreuzfahrt nach Seattle fliegt, dass man mindestens 3 bis 4 Tage sich auch Zeit nimmt, um die Stadt zu sehen. Da kann man einmal, wie wir eben jetzt die ganze Zeit besprochen haben, so die verschiedenen Highlights und Attraktionen einmal mitmachen. Aber genauso gut, was sich auch ebenfalls sehr lohnt, ist auch einfach mal eine Tagestour zum Mount Rainier Nationalpark runter oder rüber zum Olympic Nationalpark oder vielleicht auch mal mit der Fähre zu den San Juan Islands fahren und einfach wirklich dieses Lifestyle da und fairen Lifestyle auf dem Wasser genießen.
Mega cool. Du hast gerade mehr oder weniger schon eine super Überleitung gemacht, weil du hast gesagt, wenn man eine Kreuzfahrt macht, dann empfiehlt es sich, einfach noch ein paar Tage in Seattle zu bleiben. Und allein, was du jetzt schon erzählt hast, gibt es einfach 1000 Gründe wahrscheinlich schon, warum man das definitiv tun sollte. Aber uns interessiert jetzt natürlich auch, was gibt's denn für Kreuzfahrten ab Seattle? Und wir würden gerne in das Thema ein bisschen mehr eintauchen. Und deshalb haben wir den Ralf Schum von NCL bei uns. Ralf, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Hi, magst du kurz was über dich sagen, beziehungsweise, ja, was machst du genau?
Ja, ich bin bei NCL, also bei Norwegian Cruise Line, im Vertrieb tätig und betreue unter anderem dort unsere Reisebüro- und auch Reiseveranstalterpartner in Deutschland und versuche NCL bekannter bei den Kunden, aber auch im Reisevertrieb zu machen.
Verstehe. Ich habe die gleiche Frage an dich, die ich auch schon Gary gestellt hatte, natürlich in einem etwas anderen Kontext. Bei dir würde mich nämlich mal interessieren, du hast ja gerade schon gesagt, du vertreibst es, möchtest es bekannter machen. Dafür musst du ja auch so ein bisschen Faszination für dein Produkt haben. Deswegen, was fasziniert dich an NCL? Warum sagst du, das ist eine Reederei, die ist wirklich mega?
Also was mich wirklich sehr, sehr fasziniert bei NCL ist einfach diese Internationalität, die wir haben, sowohl was die Routen angeht, Internationalität, aber auch an Bord unserer Schiffe und auch in der Unternehmenskultur. Es ist ein amerikanisches Unternehmen und die Leute kommen aber aus aller Herren Länder. Das ist eigentlich das, was Kreuzfahrten letztendlich für mich auch ausmachen, dass es eben nicht so ein, ja, Ein-Nationen-Ding ist, sondern tatsächlich so ein Kulturen-Mix und Vielfalt.
Und wir haben jetzt schon gehört, NCL, amerikanische Reederei. Wir waren gerade in Seattle. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Schiffe und welche Routen gibt es denn ab Seattle?
Genau, also wir nutzen den Port of Seattle, der eben wirklich sehr, sehr stadtnah ist. 3 Schiffe in den Sommermonaten stationiert und vielleicht noch so ein bisschen für die Zuhörer, um sie abzuholen. Das Thema Alaska ist ein Sommerthema, also es ist ein saisonales Thema. Wir fahren im Prinzip von, naja, Ende April bis Anfang Oktober. Beste Reisezeiten sind aber dann tatsächlich so in den Sommermonaten ab Mitte Juni bis Mitte August. Es ist so, dass wir mit 3 Schiffen unterwegs sind in diesen Sommermonaten. Das ist Norwegian Joy, Norwegian Bliss und Norwegian Anchor. Das Schöne ist, diese 3 Schiffe gehören einer Baureihe an. Also die sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Jetzt kommt so das Ding, wo viele sagen, wow, so groß. Da passen jeweils etwa 4000 Gäste drauf. Aber das Schöne ist, es verläuft sich wunderbar auf diesen Schiffen. Und ja, man hat wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis mit diesen Schiffen.
Und 4000 Gäste gehen ja quasi fast schon, oder? Also es gibt doch mittlerweile Schiffe, die können fast das Doppelte nehmen.
Ja.
Also ehrlich gesagt, ich finde das jetzt, also das sind natürlich viele Menschen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde es jetzt im Verhältnis gar nicht so groß.
Ja, und diese Schiffe haben halt auch besondere Vorteile. Das sind wir im Prinzip auch schon so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen Lieblingsplatz von mir. Denn alle 3 Schiffe verfügen über eine sogenannte Waterfront. Also das ist ein Außenbereich. Auf beiden Seiten der Schiffe, da kommt man auf etwa 400 Meter, ja, hat ganz klassische Reling auf Deck 7, ist relativ nah dann eben auch am Wasser, und Alaska-Kreuzfahrten sind eben auch Naturkreuzfahrten, da will man viel sehen, da will man viel erleben, dafür sind diese Schiffe wirklich perfekt, um dann eben auch von dieser Waterfront aus entsprechend Naturbeobachtungen und Erlebnisse vornehmen zu können. Und das Schöne ist, also man hat auf der einen Seite die Reling, dann dreht man sich um, auf der anderen Seite hat man Restaurants und Bars. Das heißt, man kann sich auch zwischendrin mal einen Drink holen oder eben auch mal einen Kaffee, wenn es ein bisschen kühler sein sollte, Kaffee oder Tee. Das heißt, man hat da keine weiten Wege, sondern kann von dieser Waterfront aus tatsächlich sehr, sehr schön auch dann die Natur und Landschaft genießen.
Hört sich sehr, sehr gut an. Ich kann mir das tatsächlich auch gerade bildlich richtig gut vorstellen, schon wie man da steht oder sitzt und sich dann die schöne Landschaft anschaut, vielleicht auch irgendein Gletscher oder so. Mhm. Deswegen, ich will direkt tiefer rein. Ich möchte nämlich von dir wissen, was für Routen genau bietet ihr denn von Seattle aus an?
Genau, also es ist so, ja, schon auch da vielfältig gestaltet. Wir haben die kurzen Touren, die 7-Nächte-Touren. Das empfiehlt sich dann vielleicht für Gäste, die vorher schon eine etwas längere Rundreise gemacht haben, die sich eben nicht nur Seattle angeschaut haben, sondern vielleicht auch State of Washington ein bisschen intensiver kennengelernt haben und die sagen, okay, wir wollen uns in so 14 bis 21 Tage Reisen bewegen. Aber dann bieten sich tatsächlich diese 7-Tages-Kreuzfahrten an. Wir haben aber auch 9-, 10- und 11- Tageskreuzfahrten, also für den, der dann eben sagt, naja, ich konzentriere mich wirklich nur auf 3-4 Tage Seattle, als ja, in der Regel ist es das Vorprogramm, und mache dann meine Kreuzfahrt, dann haben wir diese etwas intensiveren Kreuzfahrten. Was wir immer anlaufen, ist die Hauptstadt Alaskas, das ist Juneau. Dort ist eben auch der parlamentarische Sitz des Bundesstaates Alaska. Und von dort hat man ja wirklich sehr nah an dieser Stadt und nah an dem Hafen, also eine Transferzeit von 15, 20 Minuten, hat man dann tatsächlich schon direkt gleich den ersten Gletscher. Das ist der Mendenhall Gletscher. Und kann dort tatsächlich auch auf diesen Gletscher gehen oder eben auch, was ich empfehlen würde, haben wir damals auch gemacht, eine Kanutour unternehmen, dass man dann eben auch, da gibt es einen Gletschersee, auf diesem See dann entsprechend auch mit dem Kanu unterwegs sein kann.
Wie fühlt sich das denn an, wenn man das erste Mal vor einem Gletscher steht? Also ich stand noch nie vor einem, aber ich stelle mir das super imposant vor.
Ja, also ich kenne natürlich die Gletscher aus den Alpen, aber da steht man nie so wirklich davor. Also die gehen ja dann irgendwie so in den Berg über. Und das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Nummer. Also einmal dieser Mendenhall. Und dann haben wir eben aber auch während der Kreuzfahrt immer nochmal komplette Gletschertage. Das heißt, es ist ganz klassisch eigentlich ein Tag auf See. Aber wir fahren dann eben in einen Gletscherfjord rein. Das sind verschiedene. Das kann der Hubbard Gletscher sein, der Davis oder auch die Glacier Bay. Und alle 3 sind wirklich fantastische Erlebnisse, denn das ist tatsächlich nochmal was anderes, wenn man Wasser hat und dann direkt fängt der Gletscher an. Und ich hatte es halt tatsächlich auch so gehabt, dass wir Gletscherkalben erlebt haben. Das heißt, es sind halt tatsächlich auch Teile des Gletschers, Eisteile runtergebrochen und dieses Geräusch, also wirklich, wenn ich jetzt noch dran denke, ich habe das Geräusch im Ohr, ich krieg jetzt wieder Gänsehaut. Ich habe auch auf dem Schiff gestanden und habe Gänsehaut bekommen, weil dieses Geräusch habe ich nirgendwo sonst in dieser Art und Weise gehört und einfach faszinierend. Also diese Tage auf See in so einem Gletscherfjord, sind unheimlich spannend. Es ist natürlich etwas für Naturliebhaber. Also wer Sun and Beach sucht, der ist hier total falsch. Aber wer Naturerlebnisse sucht, der ist hier komplett richtig. Ja. Das ist also tatsächlich eine Faszination. Ich habe gesagt, wir fahren verschiedene Gletscherfjorde an. Das hat auch damit etwas zu tun, dass rund um Alaska ein relativ hoher Standard an Naturschutz und Nachhaltigkeit herrscht. Das heißt, ja, es gibt sehr strenge Vorschriften, wie viele Schiffe pro Tag überhaupt in so einen Gletscherfjord reinfahren dürfen. Mhm. Und von daher wird das dann eben auch von der Regionalregierung und Naturschutzbehörden vor Ort entsprechend geregelt.
Mhm. Ja, muss auch, glaube ich, sonst wird das da, glaube ich, auch absolut. Einfach eh zu viel.
Absolut.
Aber ich habe diese Vorstellung, wo du meintest, du hast dieses Geräusch dann auch gehört. Mhm. Ich habe das mal auf einem Video gesehen und ich stelle mir das wirklich atemberaubend vor. Ist es dann tatsächlich auch so, dass man erst dieses Geräusch hört und irgendwann siehst du halt, was dann zu dem Geräusch passend passiert?
Ja. Ja, also jetzt dieses Losbrechen hört man erstmal und weiß, das kommt jetzt gleich. Mhm. Es sind wahrscheinlich Sekundenbruchteile, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich so faszinierend. Man hört erst dieses Geräusch und dann bricht eben ein Stück des Gletschers los. Wirklich ganz, ganz fantastisch.
Ja, Hammer. Das hört sich richtig beeindruckend an. Was würdest du denn sagen, abgesehen von den Gletschern und auch von diesem Gletscherkalben, was man da erleben kann, was sind denn abgesehen davon noch vielleicht Naturhighlights, die man unterwegs betrachten kann, die man erleben kann?
Ja, also ich würde den Zuhörern auf jeden Fall empfehlen, dass man sich mit einem Fernglas ausstattet. Denn, also wir hatten ein Fernglas dabei gehabt. Wir haben dann, es hört sich jetzt kitschig an, aber es ist tatsächlich so gewesen. Wir haben zum Beispiel so eine Bärenfamilie dann auch beobachtet. Das war eben auch an diesem Tag gewesen, wo wir in so einen Gletscherfjord reingefahren sind und ich habe es erst nicht gesehen, aber das war eben dann dieser Moment, wo ich sage, ja, da habe ich eben mit Mitreisenden an der Waterfront gestanden und es hat eben neben mir jemand gesehen. Der hat mich dann auch gezeigt, hier, da musst du hingucken. Und dann habe ich mit meinem Fernglas hingeschaut und ist tatsächlich so Mama Bär mit zwei Kleinen dann da rumgelaufen. Ach, süß. Am Ufer. Mega süß. Und es, ja, das, wie gesagt, hört sich kitschig an, aber es ist so. Ich so, boah, das ist ja wie im Film hier, ja.
Ja. Ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert.
Ja, ja. Otter, die dann im Wasser schwimmen. Also man kann tatsächlich sehr, sehr viel sehen. Gibt auch noch andere Häfen, die angelaufen werden während der Kreuzfahrt. Zum Beispiel Skagway. Skagway hat man so diese Goldgräberstimmung. Also Skagway ist auch Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. In so einer Goldgräberstimmung dann eben auch aufgebaut worden, weil man eben geht dann hoch ins Yukon, das ist so das Gateway zum Yukon und man hat dort große Goldvorkommen erwartet. Dann hat man innerhalb von kurzer Zeit dort eine Stadt hochgezogen, Skagway, hat eine Infrastruktur aufgebaut. Das ist jetzt die White Pass Railroad, also eine Eisenbahn, die dann hoch in die Berge geht, ins Yukon reingeht. Und das ist auch so ein bisschen, wie man das eigentlich so aus Filmen kennt. Also eine Eisenbahn, die über irgendwelche Holzbrücken dann entsprechend im Gebirge unterwegs ist. Die fährt aber unten am Meeresspiegel los und du fährst dann auf, ich glaube, 2000 Meter hoch auf so einen Pass. Auch das finde ich ein totales Erlebnis. Also auch das haben wir gemacht und das muss man mögen. Das ist natürlich sehr touristisch letztendlich, aber ich fand es sehr spannend, sehr unterhaltsam, weil wir auch einen coolen Guide hatten, der dann eben auch ein bisschen was erklärt hat dazu, wo wir unterwegs sind, was man sich anschauen kann. Und dann geht diese Bahn natürlich auch immer in irgendwelche Kurven und du kannst dann so rausschauen und du siehst, wo wir eigentlich gerade so drüber brettern. Das sind halt Holzbrücken, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie die Stahlbetonbrücke, sondern das sind Holzbrücken, die halt da schon seit 100, 120 Jahren stehen. Sehr, sehr spannend. Also Skagway ist auf jeden Fall auch ein Highlight dieser Kreuzfahrt. Und ein drittes oder viertes sind wir ja jetzt eigentlich schon. Wir haben Juneau mit dem Mendenhall-Gletscher. Wir haben den Tag im Gletscherfjord. Wir haben Skagway. Und als viertes möchte ich noch Ketchikan erwähnen. Also das sind eben auch so Ziele, wo wir auf eigentlich jede unserer Alaska-Kreuzfahrten unterwegs sind. Und Ketchikan ist Zum einen, es ist sehr regenreich, das sagen die Einwohner dort auch. Es hat auch bei mir irgendwann mal geregnet, also losgelaufen im Sonnenschein, dann kam der Regenschauer und dann hat wieder die Sonne geschienen. Aber es ist eben auch die Lachshauptstadt und wir waren Ende August unterwegs gewesen, wir konnten dann entsprechend auch sehen, wie die Lachse dann den Fluss hochgewandert sind, also wirklich so hochgesprungen sind, um dann letztendlich zum Laichen an die Ursprungsstelle zurückzukehren. Auch sehr, sehr spannend, auch sehr interessant zu beobachten.
Hört sich auch alles super interessant an und vor allem auch mal was anderes, als man sonst so von den Klassikern kennt.
Genau, und halt auch sehr naturverbunden. Ja. Also ich habe es im bildlichen Auge schon vor mir gehabt, als du gerade davon erzählt hast. Und ich glaube auch in Kombination mit Seattle und noch ein paar Tagen quasi in der Stadt ist das wirklich ein super Trip. Wir haben viel über Ziele geredet, aber hast du noch Insider-Tipps, wie man die Kreuzfahrt am besten genießt, beziehungsweise was man an Bord am besten macht, beziehungsweise hast du da generell einfach noch einen Tipp?
Ja, also vielleicht so ganz generell, ich hatte ja schon gesagt, das ist kein Sun and Beach Thema, sondern es ist tatsächlich eher etwas für, ich sag jetzt mal, für Abenteurer, für Entdecker. Es kann also wirklich in der Früh recht frisch sein. Mittags dann beim Gletscherkalben habe ich mit einem T-Shirt da gestanden. Also da können dann eben auch die Temperaturen in die mittleren 20er Werte gehen. Empfehlung von mir ist eben ein Zwiebellook, Outdoor-Kleidung macht durchaus Sinn, weil man eben auch bei den Landgängen Wanderungen machen kann, man kann Kanufahrten machen, man kann wirklich aktiv unterwegs sein, wenn man das möchte. Es gibt aber natürlich auch irgendwelche Helikopterausflüge, wo man auf den Gletscher gebracht wird oder eben auch mit Wasserflugzeugen unterwegs sein. Also auch da kann man sich das sehr, sehr individuell raussuchen. Bei uns an Bord würde ich dem Kunden empfehlen, dass er sich vorab ein sogenanntes More at Sea Upgrade kauft.
Das heißt, erzähl uns mehr.
Ja. Also der Kunde bucht seine Kreuzfahrt und hat zunächst mal die Mahlzeiten in den Hauptrestaurants, in den Buffet-Restaurants im Reisepreis inkludiert. Wenn man noch vielleicht mal abends ein Glas Wein beim Dinner trinken möchte, wenn man auch eines unserer Spezialitätenrestaurants besuchen möchte, wo du eben auch sagst, na gut, den ein oder anderen Ausflug würde ich da schon buchen wollen, dann empfiehlt sich dieses More at Sea Paket. Das beinhaltet, dass man während seiner Kreuzfahrt unbegrenzt in allen Bars, in allen Restaurants Premium-Getränke inkludiert hat. Man hat zudem den Besuch von Spezialitätenrestaurants, von ausgewählten Spezialitätenrestaurants bereits inkludiert. Man hat ein Guthaben von 50 US-Dollar pro Kabine und pro Hafen für Landausflüge und man hat eben auch ein Wi-Fi-Paket bereits inkludiert. Und dieses More at Sea kostet bei einer 7-Tages-Kreuzfahrt pro Person 279 Euro, geht nur vorab im Reisebüro zu buchen und ist meine absolute Empfehlung, weil man hier dann letztendlich auch einen Großteil der sonst so üblichen Kosten, die an Bord entstehen können, schon mal abgedeckt hat.
Und das ist ja auch ein total fairer Preis.
Absolut, absolut. Also zumindest geht's meiner Frau und mir so, wenn wir im Urlaub sind. Wir gehen tatsächlich auch sehr gerne nochmal irgendwie in ein besonderes Restaurant, gehen auch mal irgendwie ins französische Restaurant oder ins Steakhouse und gönnen uns so einen besonderen Abend. Und wenn du das einzeln bezahlst, geht das in die Kosten und Preise, das vielleicht noch so erwähnt, sind halt eher am amerikanischen Markt orientiert. In den USA kostet halt so ein Bier, wenn du abends im Restaurant bist, durchaus mal 8-9 Dollar.
Mhm. Und dann läppert sich's halt schnell, ne?
Genau, und das sind auch so in etwa die Preise, die ein einzelnes Bier bei uns an Bord kostet. Das läppert sich dann halt, ja. Das ist einfach so. Und von daher, mit so einem Paket musst du dann halt auch an Bord nicht mehr auf jeden Cent achten und musst nicht irgendwie gucken, die Ausgaben laufen aus dem Ruder, sondern es ist einfach vieles dann von vornherein abgedeckt und man hat einfach eine gute Kostenkontrolle.
Ja, das war ein sehr guter Hinweis. Ja. Und falls ihr da nochmal mehr irgendwie zu erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes rein. Da haben wir einen Link und da findet ihr dann auch unsere Experten, die euch sowas einbuchen können.
Und natürlich auch beraten können rund um die beiden Themen Kreuzfahrt und Seattle.
Ja. Ralf, was würdest du denn sagen bei den Tipps? Was ist dir am wichtigsten oder am liebsten, was du jetzt noch gerne mitgeben möchtest?
Ja, sehr wichtig ist tatsächlich, dass man sich auf die Reise entsprechend vorbereitet, dass man weiß, was einen erwartet, sowohl wenn man dann eben im State of Washington und Seattle unterwegs ist, aber eben auch bei uns an Bord. Wir sind eine internationale Reederei. Die Crew kommt aus allen Teilen der Welt. Die Bordsprache bei uns ist Englisch. Und das sollte man entsprechend wissen. Wir haben einen deutschsprachigen Gästeservice. Das heißt, im Rezeptionsbereich findet man einen deutschsprachigen Ansprechpartner. Wir haben deutschsprachige Menükarten in den Restaurants und auch deutschsprachige Tagesprogramme. Aber die Bordatmosphäre bei uns ist eben international. Das ist das, was ich auch eingangs schon so ein bisschen gesagt habe. Und vielleicht ein besonderer Tipp, den wir noch haben, falls auch Alleinreisende zuhören. Diese Schiffe, Norwegian Anchor, Norwegian Bliss und Norwegian Joy, verfügen zum einen über eine große Anzahl an Einzelkabinen, die wir speziell für Alleinreisende zur Verfügung halten. Auch das ist sicherlich für den einen oder anderen sehr, sehr interessant.
Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen und Tipps.
Ja, gegen Ende der Folge kommen wir immer zu unserer Kategorie. Das beste, außergewöhnlichste, skurrilste, schönste oder Reiseerlebnis. Und mich würde interessieren bei euch beiden, was war das? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dir, Ralf, an, weil du gerade noch so im Redefluss bist.
Ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier über Alaska spreche, sondern Alaska ist bei mir ganz generell tatsächlich das Kreuzfahrtziel Nummer eins. Ist auch das Ziel, wo ich gerne wieder hin möchte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin so ein Naturliebhaber. Also deswegen ist bei mir Alaska tatsächlich an der obersten Stelle von den Zielen, die ich sehr gerne mit dem Schiff bereise. Und ich kann es tatsächlich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, Gletscherkalben, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Es ist, ja, ist echt fantastisch. Ich habe mir fast gedacht, dass das dein Thema ist. Ja, das hat man gerade bei deinen Erzählungen auch schon wirklich gut rausgehört. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, und Gary, was würdest du sagen?
Also mein skurrilstes, außergewöhnlichstes Reiseerlebnis jetzt speziell für Seattle, das muss auf jeden Fall die Gum Wall sein. Also es gibt am Pike Place Market, von dem ich erzählt hatte, mehrere Wender, die voll mit Kaugummis zugeklebt sind.
Okay.
Also die Geschichte ist so, direkt da gibt es ein Theater, also das Market Theater. Und da haben ungefähr 1990 herum, war verboten, in dem Theater Kaugummi zu kauen. Und aus Protest haben die Leute aus Seattle, die da hingegangen sind, angefangen, ihr Kaugummi vorne dann an die Wand zu kleben.
Ah.
Und das ist mittlerweile ausgeartet. Also da sind wirklich, die Wände sind komplett voll mit Kaugummis beklebt. Was? Und das wird regelmäßig auch wieder sauber gemacht und abgemacht. Aber natürlich kleben die Leute da Kaugummis immer wieder dran. Und wenn man natürlich im Sommer dann da langläuft, wenn es sehr warm ist, wo die Kaugummis dann auch so ein bisschen der Wand dann runterschmelzen, ist das schon auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und ich habe tatsächlich da auch eine Stadttour gemacht, wo ich die Guides dann gefragt habe, was die alles so hier so miterlebt haben. Und die meinen, also das passiert immer wieder, dass Junggesellenabschiede da hinkommen und dann haben die ein bisschen angetrunken und dann machen die Wetten, wer sich traut, da das Kaugummi zu essen.
Nee. Ja.
Genau, oh mein Gott. Teilweise okay. Auch Kinder kommen an und stecken die Hände direkt in diese Kaugummiwand rein.
Wie
und
schön.
Also genau, das ist was Außergewöhnliches.
Ja, das ist gut.
Auf jeden Fall.
Ja, geht auf jeden Fall auch in die Richtung skurril, finde ich gut. Oh Mann, okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich fand die Folge echt cool, weil es mal ein bisschen was anderes war, einfach auch über diese Kombi zu reden. Vielen, vielen Dank an euch beide.
Ja, vielen Dank.
Ich fand es sehr informativ und aufschlussreich.
Ja, vielen Dank auch an euch.
Gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, machen wir die Folge zu und wir sagen ciao, ciao und
bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.